wenn du ein Buch liest, ich gehe mal davon aus, dass du in der Regel vorne anfängst. Und vielleicht außer beim Lexikon, dann schlägst du es irgendwo in der Mitte auf und sagst, okay, ich will diesen Artikel lesen. Aber wenn du eine Geschichte wirklich verstehen willst, dann musst du vorne anfangen, aber du musst auch die Geschichte als Ganzes sehen. Ich bin nicht so stark mit dem christlichen Glauben aufgewachsen, war in der Landeskirche, habe hier und da ein paar Geschichten hier und da gehört und gekannt, aber das machte für mich keinen ganzen Sinn. Sondern es war mal hier der barmherzige Samariter, der war immer gut und vielleicht noch Geschichte von Jona und einige der bekannten Geschichten, aber was will Gott als Ganzes wirken? Was ist seine Geschichte? Und Gott hat uns das nicht an einem Stück einfach so als fertige Bibel der Menschheit gegeben, sondern er hat das Stück für Stück offenbart. Und wir wollen über dieses Jahr betrachten, wie sich Gottes Plan entfaltet. Und heute möchte ich damit beginnen, einen Überblick zu schaffen, wie Gott dieses getan hat durch das Alte Testament hindurch. Also anschnallen, könnte ein bisschen zügig gehen heute, wenn du deine Bibel dabei hast. Es geht chronologisch von Anfang, also du musst nicht hin und her springen, aber es wird zügig durchgehen, dass wir anfangen, 1. Mose 1 und in einer halben Stunde aufhören in Maleachi Kapitel 3. Okay, bereit? Und wir fangen an, wie ich gesagt habe, gleich am allerersten. Gott hat den Menschen zur Gemeinschaft geschaffen. Und wir werden natürlich nicht alles hier betrachten, aber ich möchte diesen Überblick einmal schaffen. Und ich fange an in 1. Mose 1 und lese die Verse 26 bis 31. Dort spricht Gott am sechsten Schöpfungstag: Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der gesamten Erde ist, und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist. Es soll eure Nahrung sein. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend, es wurde Morgen, der sechste Tag. Also die ursprüngliche Absicht, wir kommen nächste Woche dann nochmal genauer auf die Schöpfung zu sprechen, aber die ursprüngliche Absicht von Gott für die Menschen war, dass sie die Erde als seine Verwalter regieren. Ich gebe euch das und ihr sollt herrschen. Nicht diktatorisch, sondern ihr sollt sie verwalten. Ihr sollt diese Erde regieren. Und was den Menschen in dieser Erde einzigartig macht, ist, dass nur er im Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Er hatte vorher schon die Sterne geschaffen, die Sonne, den Mond geschaffen, die Tiere geschaffen, die Pflanzen geschaffen. Aber bei den Menschen sagt er: Diesen hier, lasst uns Menschen machen in unserem Ebenbild. Nun, es wird nicht genau gesagt, worin dieses Ebenbild besteht. Aber wir können ein paar Sachen, wir können uns dieser Aussage annähern. Weil wenn wir uns umgucken, sehen wir, es kann nicht das Aussehen sein. Weil das ist sehr unterschiedlich. Und wenn das das Ebenbild Gottes wäre, dann erstens würdest du sagen, Gott sieht aus wie wir Menschen. Und dann, nach welchem Menschen richtet er sich? Ja, und sogar als Mann und Frau schuf er sie beide im Ebenbild Gottes. Also es ist nicht das äußere Aussehen. Und es kann sich auch nicht auf alle Eigenschaften Gottes beziehen, denn einige davon teilen wir nicht. Wir sind nicht ewig, wir sind nicht allwissend, wir sind nicht allgegenwärtig. Ja, so von daher bezieht es sich auch nicht darauf. Das heißt, dieses Ebenbild muss sich auf die lebende Seele beziehen. Gott schuf uns in seinem Ebenbild Und in Kapitel 2, Vers 7 heißt es, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden, hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Was er dort gemacht hat, hat uns als Menschen einzigartig gemacht. Und nur wir sind in diesem Sinne, in diesem Ebenbild Gottes, vor Gott auch verantwortlich. Das sehen wir daran, Gott redet. Er redet nur zu den Menschen. Du liest nie, dass er zur Giraffe redet. Ja, geh mal dahin, Adam wartet auf dich, er soll dir noch einen Namen geben. Tut er nicht. Er redet zu den Menschen, aber damit auch die Verantwortung gegeben, unsere Aufgabe zu erfüllen, die Gott uns gegeben hat. In Kapitel 2 heißt es dann in den Versen 15 bis 17, und Gott der Herr nahm den Menschen, er nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Ich möchte, dass du hier bist. Ich möchte, dass du diese Erde verwaltest. Ich möchte, dass wir Gemeinschaft haben. Ich rede mit dir, was ich mit sonst keinem anderen Lebewesen tue. Und ich gebe dir diese Verantwortung als Mensch. Du bist in meinem Ebenbild geschaffen. Das ist, wie Gott es ursprünglich konzipiert hat. Aber schon im nächsten Kapitel, in Kapitel 3, sehen wir, der Mensch hat die Gemeinschaft gebrochen. Ich lese daraus nur Vers 6. 1. Mose 3, 6. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Von dem einen Baum, von dem einen Verbot, das Gott gegeben hatte, haben sie sich nicht dran gehalten. Und was tut Gott? Er zieht sie zur Rechenschaft. Verse 8 und 9. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Nun, das liegt nicht daran, dass Gott nicht wusste, wo sie war, dass er sie plötzlich aus dem Auge verloren hatte, sondern er wollte, dass sie sich stellen, dass sie sich ihrer Verantwortung stellen. Gott hatte sie zur Gemeinschaft geschaffen und sie fliehen dieser Gemeinschaft. Sie wollen sich vor Gott verstecken. Aber Gott kündigt auch an, dass er einen Plan hat. Also das hatten wir eben mit den Menschen. Und zwar in Vers 15, hier in 1. Mose 3, das ist auch hier an der Leinwand. Dort sagt Gott dann zur Schlange, zum Satan, der Eva dazu verführt hatte, sagte, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Er spricht hier von einem Nachwuchs. Die haben zu dem Zeitpunkt keinen Nachwuchs. Adam und Eva waren die einzigen Menschen. Aber er sagt, es wird ein Nachkommen kommen und der wird dich besiegen. Der wird das wiederherstellen. Und auf diesen Plan warteten von dem Zeitpunkt an alle gespannt. Und in der Zwischenzeit entfaltet dieses Drama quasi immer größere Dimensionen. Ein Mensch musste den geschützten Bereich der Gemeinschaft mit Gott verlassen. Er vertreibt ihn aus dem Garten Eden, können wir in den Versen 22 bis 24 lesen. Und die Hoffnung dann, dass es eine schnelle Lösung gibt, dass dieser Nachwuchs kommt und dass die Schlange besiegt wird und dass alles wiederhergestellt wird, dann kommt der erstgeborene Mensch von Adam und Eva auf die Welt. Und der heißt Kain. Und der wird zum Mörder. Das finden wir in Kapitel 4. Und danach wird es nicht besser, sondern immer schlimmer. Darum beschloss Gott dann bei Kapitel 6, die ganze Welt mit einer Flut zu zerstören. Und dort heißt es in Kapitel 6, ich lese daraus die Verse 5 bis 8, der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren, bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Und wir sehen das, man sagt, ich habe die gemacht, ich habe sie zur Gemeinschaft gemacht, aber es reut mich, dass es jetzt, dass der Mensch sich so entschieden hat und was sich daraus entwickelt hat. Das ist bei Kapitel 6 in 1. Mose. Wir sind immer noch in 1. Mose. Aber so schnell ist der Mensch so weit abgewichen. Und es zeigt auch, dass Gott nicht distanziert ist, uninteressiert ist in dem, wie wir uns verhalten. Sondern es bewegte ihn. Er war traurig darüber, was aus seiner Schöpfung, seiner sehr guten Schöpfung, so schnell geworden ist. Aber auch dieses dramatische Ereignis der Flut hat das Herz der Menschen nicht verändert. Am Ende der Flut, in Kapitel 8, steht Vers 21, der Herr roch den wohlgefälligen Geruch, das ist vom Opfer von Noah nach der Flut, und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Sagt, auch nach dieser Flut, das Herz hat das nicht geändert. Es hat über viele Menschen den Tod gebracht, über viele Tiere den Tod gebracht. Aber das Herz ist dadurch nicht verändert. Manchmal denken wir, ja, wenn irgendwas passieren würde, dann werde ich anders. Dann mache ich das nicht mehr weiter. Wenn ich nur dieses bekomme, dann werde ich nie wieder so sein wie vorher. Es funktioniert nicht. Die wirkliche Veränderung muss eine Herzensveränderung sein. Und das sehen wir auch bei den Menschen. Es blieb böse die ganze Zeit. Wenn wir dann zu Kapitel 11 kommen, dann ist dort der Turmbau zu Babel. Und was ist das? Es ist eigentlich der Anfang von Religion. Es ist der Anfang des Versuches der Menschen, von sich aus zu Gott zu kommen. Sie bemühen sich, sie bauen diesen Turm und wir wollen ihn bauen bis zum Himmel. Und Gott kommt herab und sagt, was macht ihr denn da unten? Aber nach all dem gibt Gott nicht auf. Und er macht einen Bund mit Abraham. Wir lesen in 1. Mose 12, Verse 1 bis 4. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen. Ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Hier ist ein großer Bruch in dem Vorgehen Gottes. Vorher hatten wir immer, er spricht zu den Menschen. Er sprach zu den einzigen Menschen, die da waren, Adam und Eva. Er sandte die Flut, die die ganze Menschheit betraf. Beim Turmbau von Babel, da waren die Menschen zusammengeblieben. Aber jetzt geht er zu einer Person, geht zu Abraham, der nachher zu Abraham wird. Ja. Und was tut er hier? Er sprach zu ihm, er hält diese Kommunikation offen. Gott ist es, der zu Abraham spricht, gibt ihm den Auftrag und dann sagt er, und ich will segnen. Ja. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott sagt, pass auf, ihr habt euch von mir abgewandt, aber ich habe immer noch einen Plan und ich werde dieses tun. Aber es dauert weitere 25 Jahre, bis überhaupt der versprochene Nachkomme kommt. Und Abraham bleibt zeitlebens ein Fremdling in dem Land, das Gott ihm versprochen hat. Ich will dich sehen, werde dich groß machen, aber er sieht so wenig davon. seine Nachkommen verlassen dann das Land und siedeln in Ägypten, wo sie zu Beginn von 2. Mose versklavt werden. Wie geht es weiter? Du siehst schon dort am Ende zu sagen, okay, dieses ist diese Einführung, wo Gott mit den Menschen wirkt und er sagt, ich werde etwas tun, ich werde Versöhnung wiederherstellen, ich werde die Menschheit wieder mit mir versöhnen. Aber das eine Ereignis passiert und er beruft Abraham, aber sie gehen dann wieder aus dem Land raus und die Erfüllung ist noch nicht da, die Menschen warten weiter und besonders die Israeliten warten in Ägypten. Und da sehen wir dann, Gott macht Israel zu seinem Bundesvolk. Das ist dann am Berg Sinai mit dem Geben der 10 Gebote. Zuerst befreit er die Israeliten aus Ägypten und macht einen Bund am Berg Sinai. Direkt vor den 10 Geboten heißt es in 2. Mose 19. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Wenn Gott sagt, okay, habe damals Abraham das versprochen, jetzt ist daraus eine Nation geworden. Und ich möchte diese jetzt gebrauchen, damit sie ein Königreich von Priestern, eine heilige Nation sind. Was ist der Sinn und Zweck des Ganzen? Was ist der Sinn und Zweck eines Priesters? Der soll, wenn es richtig gedacht ist, soll er die Verbindung zwischen den Menschen und Gott herstellen. Deswegen heißt es im Neuen Testament, wir haben nur einen Hohepriester, das ist Jesus Christus. Deswegen reden wir hier unter uns nicht von Priestern, sondern wir haben alle direkten Zugang zu Gott. Aber sie sollten in dem Sinne dienen, zu sagen, der Priester ist nicht dazu da, um sich selber darzustellen, sondern der Priester ist dazu da, die Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen, zu versöhnen. Und das sollte die Aufgabe von Israel sein, zu sagen, Gott sagt, ich will durch euch wirken, damit die anderen Menschen auch zu mir kommen. Direkt im Anschluss, wie erwähnt, folgen die 10 Gebote als Zusammenfassung von Gottes Erwartung mit seinem Volk. Und die beginnen mit den Versen 1 und 2, 2. Mose 20. Dort heißt es, und Gott redete all diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Und dann folgt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und die anderen Gebote. Das heißt, auch dort ist es nicht, pass auf, ich gebe euch eine Liste an Geboten und wenn ihr die haltet, dann werde ich mich euch zuwenden. Sondern sagt, ich habe euch befreit, ich habe euch errettet, ich habe euch, Kapitel 19 ist vor Kapitel 20, ich habe diesen Bund mit euch gemacht. Und jetzt als mein Volk, hier ist wie ihr leben sollt, als diese Priester, als diese heilige Nation. So sollt ihr leben, damit andere sehen die Veränderung, die Gott bewirkt. Gott ist weiter am Wirken, aber die sind immer noch in der Wüste. Und was tun sie in der Wüste? Israel bricht diesen Bund. Wir brauchen gar nicht viel weitergehen. In Kapitel 32 in 2. Mose ist das goldene Kalb, die Geschichte davon. Und also Israel wird untreu und muss dann 40 Jahre in der Wüste umherwandern. Und das ist dann eigentlich der Rest von 2. Mose bis zum Ende von 5. Mose. Wobei 5. Mose sind sie dann schon gegenüber vom verheißenen Land, sind dann nicht mehr am Wandern, das endet in Kapitel 4. Entschuldigung, in 4. Mose. Dennoch, obwohl sie wieder Bund gebrochen haben, gleich diese Gebote ignoriert haben, führt Gott sie zum verheißenen Land und erinnert sie in 5. Mose, sagen, ich habe euch dieses Land versprochen. Nochmal Erinnerung, hier sind meine Anweisungen, hier ist, wie ihr in diesem Land leben sollt, das ich euch geben werde. Und zum Ende seines Lebens, dort in 5. Mose, verspricht er wieder etwas. 5. Mose 18, Vers 18, der im Neuen Testament relativ häufig zitiert wird. Dort heißt es, einen Propheten wie dich, er redet zu Mose, einen Propheten wie Mose will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und auch hier sehen wir zu sagen, okay, hier ist Mose. Gott hat ihn berufen, Gott hat ihn gebraucht, um sie aus Ägypten herauszuführen. Aber das ist nicht das Ende. Die sind immer noch nicht im gelobten Land. Und er sagt, ich werde weiterwirken. Und da wird noch jemand kommen, der bisher noch nicht da ist. Aber so schnell trat das nicht ein. 5. Mose endet in Kapitel 34 mit den Worten, es stand kein weiterer Prophet wie Mose auf. Und zu sagen, ja warte mal, aber das hat Gott doch versprochen. Ja, aber es ist passiert noch nicht, wenn 5. Mose zu Ende geschrieben ist. Also nicht mehr zu seinen Lebzeiten. Und auch wenn sie dann ins Land hineinkommen, sind die Probleme nicht behoben. Denn in Richter, letzten Vers von Richter, lesen wir, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Sie befolgten weiterhin nicht die Anleitung, die Gott gegeben hat. Und Gott sagt, hey, ich habe euch geschaffen für Gemeinschaft, ihr habt es gebrochen. Ich habe euch eine neue Chance gegeben, aber euer Herz hat sich nicht geändert. Ich habe Abraham herausgerufen, er hat mir geglaubt und ich habe ihn in das Land gebracht. Aber auch das hat nicht die Veränderung gebracht. Ich habe euch als ganzes Volk aus Ägypten herausgeführt, aber ihr tut weiterhin, was ihr wollt. Und Gott hat das als Geschichte aufgeschrieben, aber nicht nur als Geschichte. Weil ohne Jesus Christus ist das Herz heutzutage auch nicht anders. Würdest du sagen, der Großteil unserer Gesellschaft tut heute, was recht ist in seinen Augen? Jeder tut, was ihm gerade gerne selber gefällt? Das war schon zur Zeit der Richter so. Und Gott beschreibt es und sagt, schaut her, aber mein Plan ist, hört damit nicht auf. Ich sage nicht, die tun sowieso jeder nur, was er will, dann lass sie doch. Lass sie sich selber zerstören. Nein, er wirkt weiter. Und lässt dann Könige berufen. Aber auch die Könige ändern die Richtung nicht. In 1. Samuel 8 heißt es dann, dass Samuel, das Volk fordert einen König. Und es sagt dazu, der Herr sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich. Gott redet. Mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Entsprechend all den Taten, die sie immer getan haben, von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten geführt habe, bis zum heutigen Tag, dass sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. Und so machen sie es auch mit dir. Denn schau her, all dieses habe ich getan, ich habe sie jetzt ins Land geführt, aber sie suchen immer noch ihre Erfüllung in anderen Göttern. Und er sagt, okay, sie sollen ihren König haben. Doch auch dieser König hält sich nicht an Gottes Wort. Und wird von ihm verworfen. In 1. Samuel 13 heißt es dann, Samuel sprach zu Saul. Das ist dieser König, den sie gewünscht haben. Damit wir endlich auch jemanden haben, der uns leitet. Du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten, das er dir geboten hat. Denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Denn du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hat. Vielleicht ist die Lösung, einen König zu haben, aber nein, auch die Könige sind nicht besser. Und selbst dieser Mann nach Gottes Herzen ist, ihr wisst es, David. Und ist er die Erfüllung? Nein, auch er hat gesündigt und tat, in 2. Samuel 12, 9 steht, er tat, was böse war in den Augen des Herrn, als er mit Bathseba gesündigt hat. Und man sagt, okay, das ist auch noch nicht. Und selbst unter der größten Ausdehnung unter David und Salomo sagt Gott, ja, das ist es noch nicht. Wir schauen häufig nach Erfüllung in Menschen. In einem Land mit Wohlstand, wo es uns gut geht, wo es Frieden gibt und so weiter. Und das ist natürlich erfreulich. Aber als Israel das hatte, sagt Gott in 2. Samuel Kapitel 7, wenn deine Tage erfüllt sind zu David und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachwuchs, der aus deinem Leib kommt, nach dir auferstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen. Und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Nun, einiges davon, der Nachkomme soll mir ein Haus bauen, ein Tempel bauen. Das erfüllt sich in Salomo. Aber der letzte Vers, der kann sich nicht auf Salomo beziehen. Der hat nicht ewig gelebt und sein Thron besteht nicht für ewig. Gott zeigt wieder zu sagen, pass auf, mein Plan ist größer. Und wir schauen so häufig ungeduldig und sagen, was passiert jetzt mit mir? Zu diesem Zeitpunkt sind wir ungefähr 1000 vor Christus, Zeit Davids und Salomos. Wenn wir nach biblischer Datierung gehen, dann ist die Schöpfung irgendwo zwischen 4 und 6000 vor Christus. Da sind 3000 bis 5000 Jahre vergangen. Und Gott sagt, ja, ich weiß, ich habe einen Plan und ich kündige ihn an und es wird noch einer kommen, aber Salomo ist es nicht. Und auch seine Nachfolger sind es nicht. Sie streiten sich eher um die Macht und teilen dann das Reich. Und als sich die Könige immer mehr von Gott abwenden und sie nicht mehr diese sind, die dann für ihn sprechen, lässt er Propheten auftreten, die Israel zur Umkehr auffordern. Aber auch auf diese Warnung hört das Volk nicht, sodass sie ultimativ in Gefangenschaft gehen. In 2. Könige 17 heißt es dazu, und der Herr hatte Israel und Juda durch alle Propheten und jeden Seher gewarnt und hatte gesagt, kehrt um von euren bösen Wegen, bewahrt meine Gebote, meine Ordnung, dem ganzen Gesetz gemäß, das ich euren Vätern geboten und das ich euch durch meine Knechte, die Propheten, gesandt habe. Aber sie hörten nicht, sondern verhärteten ihre Nacken gleich dem Nacken ihrer Väter, die dem Herrn, ihrem Gott, nicht geglaubt hatten. Ich schicke doch immer wieder, dann haben sie einen König geholt, ich habe ihnen einen König gegeben. Die Könige sind abgewichen, dann sind die Könige abgewichen, dann habe ich ihnen Propheten geschickt. Die haben gerufen und verkündigt, zu sagen, kehrt um, haltet euch an Gottes Gebote, er möchte euch segnen, die machen doch Sinn, die sind gut für euch. Er hat euch dieses Land versprochen, er hat euch in das Land geführt. Er hat versprochen, er wird segnen in diesem Land. Hört darauf, aber sie taten es nicht. Und wie angekündigt, gehen sie dann ultimativ in Gefangenschaft. Und dann könnte man denken, okay, jetzt ist es aus. Er wollte Israel nehmen und sie haben nicht drauf gehört, haben nicht danach gehandelt. Sie waren nicht diese Priester für den Herrn und jetzt gehen sie in Gefangenschaft. Aber Gott verspricht eine Rückkehr. Selbst in der Gefangenschaft wacht der Herr über sein Volk. Kannst du die Geschichte von Esther lesen, wo das Volk Israel vernichtet werden sollte. Und Gott greift ein und sorgt dafür, dass es nicht geschehen kann. Und Gott zeigt, dass er die Macht hat über alle Reiche. Er gibt Daniel, der in der Gefangenschaft ist, Visionen und zeigt ihn, sagen, hier diese Reiche sind, du bist im Moment im Reich Babylon, die haben euch in Gefangenschaft geführt. Danach werden noch die Medo-Perser kommen, danach werden die Griechen kommen, danach werden die Römer kommen und dann wird Gott eingreifen. Das ist, was er ankündigt, Daniel Kapitel 2. Und er gebraucht sogar ungläubige Könige für seinen Zweck. In 2. Chronik 36 steht, so spricht Kyros, der König von Persien. Der war nicht gläubig. Der war der Herrscher des Weltreiches Persien. Er sagt, alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Und er, der König des Himmels, der wahre Gott, er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei der Herr, sein Gott, er ziehe hinauf. Hier spricht der Weltherrscher der damaligen Zeit und sagt, der Gott des Himmels hat mich beauftragt. Okay? Wenn unser Bundeskanzler sich hinstellen würde und sagen würde, ich wurde beauftragt, sagst du, ja, wer hat dir den Auftrag gegeben? Hier ist der Herrscher des Weltreiches der damaligen Zeit und sagt, ich habe einen Auftrag bekommen von Gott. Der steht über mir. der regiert. Und ich kann mich dem nicht widersetzen. Ich kann mich dem nicht erwehren. Er hat mir gesagt, ich soll das sagen, ich soll das zulassen. Und so schicke ich euch, ihr dürft den Tempel wieder aufbauen. Das Interessante daran ist, nach hebräischer Schriftform ist das der letzte Vers ihrer Bibel. Sie haben 2. Chronik, ist das letzte Buch, Kapitel 36, Vers 23 ist der letzte Vers. Und du liest das und du sagst, das ist so, als wenn du irgendwo gerade im spannenden Film bist und es kommt eine Werbeunterbrechung und du sagst, es muss weitergehen, das kann doch so nicht aufhören. Und dann sagt er, okay, zieht hinauf. Stille. Das muss doch weitergehen. Wie geht es weiter? In Esra und Nehemia, die chronologisch später sind, lesen wir dann, dass die Israeliten tatsächlich ins Land zurückgekehrt sind, das Land wieder aufbauen. Aber der Tempel ist bei weitem nicht das, was sie von vorher kannten. Es ist nicht so grandios wie der von Salomo. Aber der Herr ermutigt sie. Er sagt, ich habe noch Großes vor. Und das letzte Buch in unserem Alten Testament, was auch in den hebräischen Schriften drin ist, wir haben die Schriften nicht geändert, wir haben nur die Reihenfolge anders gemacht, weil wir die Propheten zusammengepackt haben. Dort steht in Maleachi Kapitel 3, letztes Kapitel, erster Vers. Siehe, ich sende meinen Boten und er wird den Weg vor mir her bereiten. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Okay, all dieses, chronologisch das letzte Wort im Alten Testament. Und er sagte, pass auf, ich bin immer noch nicht fertig. Es wird jemand kommen und der wird den Weg für den Herrn, für Gott selber bereiten und er wird dann zu seinem Tempel kommen. Es ist die letzte Offenbarung von Gott für 400 Jahre bis zu den Ereignissen um die Geburt Jesu, die wir uns jetzt gerade zur Weihnachtszeit angeschaut haben. Das heißt, das ganze Alte Testament verweist auf diesen Messias. Und dann steht ein interessanter Vers in Johannes 1, Vers 41. Dort kommt einer der Jünger, ruft den Nächsten und sagt, wir haben den Messias gefunden. Was übersetzt ist, vom Hebräischen ins Griechische, Christus. Das, was Gott seit 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 vorhergesagt hat, der Nachkomme der Frau, der die Schlange, der den Satan besiegen wird, er ist jetzt da, der Messias. Diese ganze Ankündigung zu sagen, ich werde euch befreien, ich habe noch einen Plan mit euch, ich werde euch nicht verwerfen. Es geht weiter. Der ist gekommen. Und so ist das ganze Alte Testament. Es sind nicht vereinzelte Stories, die nichts miteinander zu tun haben, sondern es ist Gottes Geschichte, die darauf hinweist zu sagen, ich erfülle mein Wort und ich sende euch euren Erlöser. Gott hat einen Plan von Anfang an, der seine Erfüllung in Jesus Christus findet. Die Lösung für die Sünde, die Lösung für die gebrochene Gemeinschaft, für die Wiederherstellung geschieht durch Jesus Christus. Und genau daran wollen wir am Abendmahl denken, weil es ist nicht einfach nur durch sein Kommen, sondern wenn wir auch daran denken, was ich jetzt aufgrund der Kürze der Zeit überspringen musste, wenn wir an all die Opfer denken, die im Alten Testament geboten waren, sagen, es braucht eine Wiederherstellung. Es braucht ein Opfer für unsere Sünde. Und das ist, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Und als Übergang möchte ich, dass wir noch einmal ins Neue Testament schlagen, zu Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10, ich lese die Verse 10 bis 18, die uns dann auf das Abendmahl vorbereiten. Dort heißt es, Hebräer 10, Vers 10, in diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber, Jesus Christus, hat ein Schlachtopfer für Sünden gebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Und ihrer Sünde und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. All das, worauf es hingedeutet hat, sagt, jetzt ist es erfüllt in Jesus Christus. Er hat früher die Opfer eingesetzt als Hinweis darauf, dass wir Vergebung brauchen, damit die Gemeinschaft, die er von Anfang an beabsichtigt hat, wiederhergestellt wird. Und Jesus hat diese Vergebung vollbracht und jeden angeboten. Und wenn du das angenommen hast, sag, ich verstehe, dass das Alte Testament nicht einfach nur eine Geschichte von der Flut ist, eine Geschichte von Abraham ist, eine Geschichte vom Exodus ist, vom Auszug aus Ägypten, dass es nicht nur hier ein Prophet ist und dort ein Wunder ist, sondern dass es Gottes Wirken ist, der uns, die wir in seinem Ebenbild gemacht worden sind, wiederherstellen möchte zur Gemeinschaft mit ihm. Und wenn du sagst, ich habe verstanden, dass diese Wiederherstellung nur durch Jesus Christus geschehen kann. All die anderen Opfer konnten niemals Sünden wegnehmen. Er hat es für immer vollbracht. Dann dürfen wir das bezeugen. Und wir bezeugen das auch im Abendmahl. Weil wenn wir Abendmahl einnehmen, wir sagen, wie Jesus uns gelehrt hat, dies ist mein Leib, nicht meiner, nicht deiner, sondern Christi Leib, der für uns gegeben worden ist, zur Vergebung der Sünden. Dies ist mein Blut, das für euch vergossen ist. Bund, vom neuen Bund, ja, auch wieder zur Versöhnung. Er sagt, die Wiederherstellung kann geschehen. Sie geschieht nicht dadurch, dass wir diese Geschichten kennen. Sie geschieht dadurch, dass Christus all das vollbracht hat, worauf Gott die ganze Zeit hingewiesen hat. Und wir werden das über das Jahr hinweg ausfüllen, aber ich wollte diesen Überblick geben und sagen, schau her, wir müssen immer wieder auf Christus schauen. In ihm hat Gott all das vollbracht. Und wir wollen das jetzt auch nochmal mit einem Lied uns ins Bewusstsein rufen und danach, wenn ich wieder nach vorne komme, werden wir Abendmahl feiern. Und wenn du Jesus Christus als Heiland angenommen hast und sagst, ich habe in ihm diese Versöhnung mit Gott empfangen, dann besagen wir das, indem wir teilnehmen und sagen, Gott hat mir vergeben und es ist allein durch das, was Christus für mich vollbracht hat. Okay, Richard, wenn du kommen magst und uns im Lied anleiten.